Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren die Journalistin Vera Hermes zusammen mit Christine Wollburg, Head of Sales and Marketing bei der BVG, und Caroline Schmidt, CMO von Douglas, darüber, welche Aspekte eine exzellente digitale Markenführung ausmachen. Viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Vera Hermes, ich bin freie Journalistin und ich habe mich lange auf diesen Nachmittag gefreut, schon unter anderem, weil so tolle Frauen dabei sind. Aber natürlich die aktuellen Ereignisse haben uns natürlich kurz überlegen lassen, ob es angemessen ist, über digitale Markenführung zu plaudern. Und nein, ist es eigentlich nicht. Aber auch wir sind der Meinung, das ist eine Fachveranstaltung. Es soll nicht mangelnde Empathie sein, wenn wir hier jetzt tatsächlich über ein Fachthema reden. Die Franziska von Lipinski, CEO von CCG, konnte leider nicht teilnehmen, eben weil sie mit den aktuellen Ereignissen befasst ist. Aber dafür sind da die Caroline Schmidt, CMO von Douglas. Herzlich willkommen, Caroline. Und Christine Wollburg, Bereichsleiterin Sales und Marketing. Übrigens eine ganz schöne Kombination, wie ich finde, und über die noch zu sprechen sein wird. Und ja, wir sprechen jetzt über digitale Markenführung. Und ich bin sicher, dass es eine super Stunde wird, auch wenn wir jetzt ein bisschen improvisieren. Aber wenn man über digitale Markenführung spricht, und hier bin ich bei der Eingangsfrage, die ich mir schon vor 2 Wochen überlegt hatte, kann man überhaupt digital und analoge Markenführung trennen? Also ist es, wir schreiben seit 20 Jahren im Fachjournalismus über konsistente Markenführung, immer ganzheitliches Marketing. Und jetzt wird plötzlich über digitale Markenführung gesprochen. Ist das überhaupt statthaft? Muss man das nicht zusammen sehen? Caroline?
Ja, also ich bin ganz Ihrer Meinung. In dem Fall, ich finde ja, Markenführung unterscheidet sich in dem Fall nicht. Also es muss konsistent sein. Aber was natürlich digital groß unterschieden hat, es kommen halt einfach viel mehr Kanäle dazu. Es ist viel schnelllebiger. Und das ist schon der Unterschied. Und man muss natürlich gucken, wie man die Marke bewahrt. In dieser Schnelllebigkeit und in Anpassungen analog plant man noch ein bisschen länger. Und ich glaube, dieses Spagat, was man hat, dass man analog oft früher produzieren muss, wenn man Omnichannel macht, gegen heute den Newsletter von morgen zu produzieren, ist für mich auch das Wichtigste, die Konsistenz und das einheitlich ist und dass man so ein bisschen die Hand auf der Marke behält, eben gerade in dem Schnelllebigen, wo man auch viel testet im Digitalen, ja. Aber es unterscheidet sich aus meiner Sicht nicht, sondern es ist nur mehr Kanäle, mehr Content und mehr Schnelllebigkeit, die dazu kommt.
Also keine neuen Silos, analoge und digitale.
Im Gegenteil, ich würde gerade die Silos aufbrechen. Ja, also ich glaube, diese Silos sollte man heute nicht mehr haben, sondern sollte dieses Thema Marketing und E-Com und all, oder wie man es nennt, in eins zusammenführen. Und nicht getrennt sehen. Ne? Auch wenn verschiedene Timings der Abgaben sind, am Ende haben alle ein Interesse und alle arbeiten an einem Content.
Ja, wie siehst du das, Christine? Wie macht ihr das bei den Berliner Verkehrsbetrieben?
Also bei uns. Natürlich, schnell viel wächst und auch die Möglichkeit hat, dann natürlich noch entsprechendes Personal einzustellen. Kann es dann schon auch mal zeitweise zu Silos kommen? Ich finde das. Also ich glaube, wir kennen das auch aus der Vergangenheit, dass es ein bisschen Silos sich auch gerade im digitalen Marketingbereich gebildet haben. Aber so wie Caroline gerade gesagt hat, es ist jetzt unsere Aufgabe, das gut zusammenzuführen und eben auch auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und deswegen ist ja sozusagen, also trenne ich das gar nicht so sehr nach digitaler und analoger Markenführung, sondern am Ende muss quasi der Content dann eben auf den jeweiligen Kanal passen, der wiederum die jeweilige Zielgruppe anspricht. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter.
Ist denn das Ziel dasselbe, sozusagen der digitalen und der analogen Markenführung? Also macht ihr das so, dass ihr erst Marken, einen Markenkern natürlich habt ihr, ist klar definiert und dann sagt, das und das sind die Maßnahmen auf den und den Kanälen, damit wir unsere Markenbotschaften sowohl analog als auch digital vernünftig transportieren? Oder wie darf man sich das so im Operativen vorstellen?
Also ich glaube, der Markenkern, alles, was wir definieren, ist das Gleiche. Also wir haben ja keine zwei Markenkerns und sagen, es ist irgendwie unterschiedlich. So wie Christina das auch gesagt hat, es geht immer um den Kanal, den ich bespiele, ne, den Kunden, den ich erreiche. Ich erreiche auf den verschiedenen Kanälen einfach andere Kunden. Und deswegen sieht vielleicht diese Sprache, die man spricht, noch ein bisschen anders aus oder angepasst auf den Kanal. Also auf Instagram oder so oder TikTok spreche ich sicher anders, als wenn ich in einem Kundenmagazin den Kunden anspreche. Und ich glaube, das ist eher der Unterschied in dieser ganzen Führungsaufgabe, ne? dass man daran arbeitet. Aber der Kern bleibt der gleiche und das, was ich am Ende will, was jemand über die Marke wahrnimmt. Ne? Egal, wo er konsumiert, ob im Geschäft oder nur online, möchte ich doch die gleiche Wahrnehmung am Ende haben. Und deswegen muss man eher da schauen, wie ich den Kern auch transportiere in Kanälen, die nur digital sind.
Ich glaube, in den digitalen Kanälen hat man halt nicht so viel Freiheit, wie man es manchmal, also gerade wenn wir über Conversion und Performance sprechen, als wenn wir dann über Awareness und Markenaufbau sprechen. Also da kann man sich einfach mehr trauen und auch mal mehr ausreißen, als in den Bereichen, wo es dann quasi in den Sales Funnel geht. Da will der Kunde sich ja dann doch wiederfinden, wohlfühlen. Da würde ich jetzt nicht so viel ausprobieren. Also deswegen ist die, sagen wir mal, die digitale Markenführung aus unserer Sicht ein bisschen enger in den digitalen Bereichen als jetzt in den klassischen. Oder sagen wir mal eher in den Markenbereichen, ne? Weil wir machen ja auch digitale Brand-Highlights beispielsweise auf YouTube, wo wir uns deutlich mehr trauen in Sachen Kreativität als jetzt beispielsweise in unseren Apps oder auf der Webseite.
Ganz kurz, weil ich so neugierig bin. Das wird ja heißen, dass wenn es um Digitales geht, geht es immer um Vertrieb, geht es um Verkaufen, geht es um Messbarkeit. Kann man nicht so schöne Dinge machen?
Nee, so habe ich das nicht gemeint. Also gerade wenn wir über Bewegtbild auf digitalen Kanälen sprechen, kann man sich sehr wohl sehr viel trauen und natürlich auch viele Markenstatements setzen. Je weiter man halt in den Funnel geht, desto enger wird die Markenführung, würde ich behaupten.
Caroline, sorry.
Ach so, alles gut. Ja, ich glaube, es hängt immer von ab. Ne? So eine große Kampagne, die versucht man relativ konsistent durchzuziehen. Aber es gibt ja viel, was man wirklich nur digital spielt. Ja, und das ist das, wo ich sagen würde, da muss man natürlich immer mal testen und ausprobieren und auch mal so ein bisschen Freiraum geben, sag mal, über den Rahmen hinauszugehen. Ne? Und klar, umso tiefer man im Funnel ist, geht es natürlich am Ende auch um Konvertierung und um Traffic und um den Kauf. Aber auch da spielt natürlich die Marke und das Branding eine Rolle. Ne? Aber ich sage ja auch, also wir machen TikTok seit ungefähr einem Jahr und ich muss manchmal auch sagen, also nicht alles gefällt mir, wo ich immer sage, aber vielleicht bin ich da auch schon über das Alter hinaus. Also meine Tochter liebt's und ich meine, die Follower zeigen es auch und da muss man manchmal auch sagen, man muss es eben ausprobieren und was auch in den Rahmen der Marke passt. Ne? Also was irgendwie noch in einem vertretbaren Rahmen ist, der natürlich angemessen ist.
Das muss ja immer, der Fisch muss nicht dem Angler schmecken, ne? Nee, wie war's? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, so war's.
Ja, am Ende muss es der Zielgruppe gefallen, ja? Und da gehört sicher mal auch über den Tellerrand drüber hinausschauen dazu, klar. Und da gehören dann natürlich auch die Mitarbeiter dazu, die jünger sind und sagen, das ist aber hip.
Hier kommt gerade eine Frage rein und übrigens eine Aufforderung an alle, die uns zuschauen. Bitte stellen Sie Fragen wie verrückt, wir freuen uns. Hier fragt jemand, welches sind die bevorzugten digitalen Kanäle von Douglas und BVG und warum? Christine, magst du anfangen?
Ja, also kommt drauf an, welche Botschaft ich senden möchte. Danach wird auch der Kanal gewählt. Also wenn bei Brandbotschaften gerne YouTube, ne, und natürlich auch noch andere Seeding-Formate, wo Bewegtbild, auch längeres Bewegtbild lang gespielt werden kann und dann eben auch konsumiert wird, wenn es gut ist. Wenn es um Performance geht, natürlich, klar, gern natürlich auch das Google-Netzwerk, SEA und da geht es dann eher auf die Performance-Bereiche. Und Social für Social. Also, ne? Also da muss ich natürlich auch wieder gut unterscheiden. Also Social Brand Content, wie wir bei der BVG spielen, dann natürlich im Post, ja, da versuchen wir wirklich wenig zu verkaufen und wenig zu konvertieren, sondern haben wir andere Ziele. Wenn wir Social Ads schalten, dann sehen die auch ein bisschen anders aus. Ja. Julia, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet.
Also für Douglas kann ich sicher sagen, dass wir, glaube ich, so alle Kanäle bespielen, die es gibt. Aber ein Riesenthema für uns ist dieses ganze Social Commerce, also wo wirklich die Social-Kanäle dazugehören. Die haben wir in den letzten 3-4 Jahren auch wahnsinnig, bespielt und auch erweitert. Aber auch Live-Shopping ist so ein neues Thema für uns. Ja, also wir haben vor 2 Jahren mit dem Thema Live-Shopping angefangen, was wir mittlerweile auch aus den Stores machen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Treiber. Na, natürlich verschicken wir auch, keine Ahnung, jeden Monat x-segmentierte Newsletter. Das ist aber so ein bisschen, wo ich sage, das machen wir halt. Ne? Wir bespielen den Shop, wir bespielen Newsletter, wir haben Paid draußen, wir haben SEA draußen, Affiliate draußen. Deswegen, ich sage, wir bespielen alle Kanäle. Aber aus Markensicht sind sicher die sozialen Kanäle für uns ganz, ganz wichtig. Eben der Zielgruppe entsprechend. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Aus Corporate-Sicht bespielen wir auch LinkedIn, aber das ist eher für uns Corporate. Ja, und wenn wir Kampagne machen, ist es eben auch so, ne? Dann sind die sozialen Kanäle groß, neben TV, das wir immer auch noch machen. Da ist das Performance natürlich irgendwie zurückgefahren. Ne? Also dieses Ganze, was dann auch auf Verkaufen geht. Ja, ich hoffe, das beantwortet das. Aber es ist eine große Gladiatur, muss ich gestehen, ja, das täglich auch zu bespielen und zu kontrollieren. Also jetzt heißt das nicht, dass ich das täglich kontrolliere, alles bis aufs Kleinste, sondern eben so viel Guidance zu geben. Ich glaube, das ist das Wichtige, Guidance zu geben, dass alle wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen können. Ne? Und dieses Live-Shopping zum Beispiel, das haben wir vor 2 Jahren neu gestartet. Auch da mussten wir uns finden, ne? Also im Branding und allem.
Okay. Ich glaube, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Es kommt eigentlich auch nicht auf die Anzahl. Also ich meine, klar, wenn man beliebig Leute hat und Budget, dann kann man auch viele Kanäle bespielen. Ich glaube, man muss sich wirklich auch gut überlegen, in welche Kanäle gehe ich wirklich rein, weil ich muss immer auch kanalspezifisch steuern und produzieren und das Ganze reporten und, ne, und einfach gucken, ob das alles auch Sinn macht. Und da bin ich eigentlich eher ein Freund davon, mach lieber weniger und mach's richtig, als dass du wirklich die ganze Gladiatur bespielst. Jetzt sind wir auch ein lokales Verkehrsunternehmen, kann man jetzt nicht mit Douglas vergleichen, aber es ist, wir würden uns auch gerne mal jetzt an TikTok rantasten und schauen, wie das performt für uns, aber auf der Markenseite. Überlegen uns das aber gut und machen das auch erst, wenn wir es dann auch wirklich mit gutem, authentischem Content mit Leben füllen können.
Da bin ich ja auch so bei dir. Also man kann nicht alles sofort bespielen, ne? Aber man darf nicht vergessen, unseren Online-Shop gibt es schon über 20 Jahre. Wir sind da natürlich auch so historisch reingewachsen in all die Themen. Ne? Das muss man einfach sagen. Wir haben ein Loyalty-Programm seit über 25 Jahren. Das ist natürlich auch alles gewachsen, wo es auch schon viel Bestand gibt, das einfach auch schon funktioniert. Und ja, aber ich sag mal, je nach Zielgruppe, ne? Also auf den sozialen Netzwerken trifft man einfach auch andere Zielgruppen, die man jetzt, wenn ich heute so sage, die man vielleicht offline trifft und hat schon nochmal einen anderen Twist da drauf.
Gibt es Kanäle, die ihr inzwischen auch mal ausgeschaltet habt, weil sie nicht mehr funktionieren? Und noch eine Frage, habt ihr sowas wie Trendscouts, um zu gucken, welche Kanäle als nächstes kommen? Also was angesagt ist, was sich lohnen wird? Oder entnehmt ihr das hoffentlich auch der Fachpresse?
Ja, also ich glaube, ja, es ist, das gibt es schon und die BVG hat sogar eine eigene Marktforschungsabteilung, das finde ich großartig und da wird wirklich viel recherchiert und geschaut, aber wir gucken wirklich, also wenn wir was im Kanal bedienen, dann auch wirklich, also dann muss er auch wirklich auch gut bedient werden und auch wirklich tollen Content haben und wie gesagt, aktuell würden wir uns total gerne an TikTok rantrauen mal und da mal was ausprobieren, das würde Spaß machen, aber noch sind wir noch nicht so weit. Aber die weitere Kanäle ist halt, ich meine, klar, man muss sich natürlich auch im ganzen Mediabereich auch immer gut auf dem Laufenden halten, wo man was wie ausspielt, damit es dann entsprechend auf die Ziele einzahlt. Also entweder Conversion oder dann halt auf die Markenziele.
Ja, also total. Also natürlich lesen wir auch alles, was ihr schreibt, aber wir haben auch verschiedene Quellen. Ne? Also was sind so Trendthemen, aber was sind auch, also einmal aus dem Mediabereich lasse ich mir Trends geben, aber ich mache auch Story Experience, auch da. Also wir haben verschiedene Quellen, wo wir sowas hinbekommen. Aber man muss natürlich mit dem Markt gehen. Ne? Also man sieht jetzt immer mehr, dass dieses TikTok-Format, also nicht TikTok an sich, sondern dieses, ich habe jetzt die Netflix-App mir neu geladen in den Wochenende, dann sehe ich auch, also der ganze Feed ist mittlerweile, sieht genauso aus, wie wenn man auf TikTok nur noch hochscrollt. Das muss man sich natürlich angucken und adaptieren. Ne? Wir testen da auch gerade Dinge, wie man die App verändern kann und wie, wohin geht denn dieses ganze User-Verhalten und wie muss das optisch sein, dass du auch auf dem Shoppenbild liken kannst. Also wenn jetzt irgendjemand einen Content kreiert und ein Video gemacht hat und hochlädt bei Social Commerce, dass du den auch auf dem Shop und nicht nur auf den Social-Kanälen liken kannst. Das sind alles so Themen, die uns natürlich, weil hier auch einer schreibt Shorts in Reels, ja genau, die eben, wie transportiere ich das in so einen Shop? Wir verkaufen ja unsere Produkte im Online-Shop und in unseren anderen Stores. Wie kann ich das irgendwo transportieren? Genau, ja. Und da gibt es auch Dinge, die man vielleicht oder die man vielleicht noch bedient, aber nicht mehr ganz so im Fokus sind. Das stimmt. Ne? Und man guckt sich natürlich auch so Dinge an, wie funktioniert Facebook, für was nutze ich Facebook und muss dann immer gucken, für was du was nutzt. Ne? Also, ja. Oder Pinterest, ne? Wir sind alle auf die vielen Züge aufgesprungen. Wir haben das alles noch, aber wir beobachten schon, wohin das geht. Ne? Und was sind die Fokusthemen in Zukunft?
Hier kommt gerade eine Frage rein, wie viel seid ihr in euren Teams, also im Marketing und der Marktforschung und wie messt ihr, interessante Frage, die Erfolge eurer Kampagne? Momentan wird digitale Sichtbarkeit immer schwieriger und braucht mehr Ressourcen. Also wie viele Menschen seid ihr, die sich da um die Marken professionell kümmern?
Fang du an, ja klar.
Also muss man natürlich jetzt trennen nach den verschiedenen Bereichen. Uns in der Marktforschung sitzen 9 Personen. Das ist schon ziemlich cool für ein lokales Verkehrsunternehmen. Wir haben dann quasi im Marketing, also wirklich in der Kreation, sind auch nochmal so 12. Aber dann haben wir natürlich noch ein großes Backend rund um das Thema Kundendialog und Servicekanäle. Wir haben ja auch einiges auf Twitter, also einiges Twitter-Servicekanäle, die ja auch ständig bedient werden müssen. Da sitzen nochmal so ungefähr 30. Und dann haben wir noch eine ziemlich große Abteilung bei mir im Bereich, das Thema digitaler Vertrieb, wo ich im Moment auch das digitale Marketing habe. Heißt, da kümmern sich alle auch um das Thema Website und unsere Apps bei der BVG. Und das sind nochmal 40. Weil das, also da wird es technisch und da geht es dann auch um Vertriebshintergrundsysteme, Ticketing-Backends etc. Das muss damit, also das, was Caro gerade eben auch gesagt hat, dass das gut performt, dass die Leute sich gut fühlen, dass die Experience in den Apps einfach super ist, da sitzen bei mir aktuell die meisten. Ja, genau. Und dann arbeiten wir natürlich mit großartigen Agenturen zusammen.
Und ihr habt humorbegabte Twitterer übrigens, ne?
Genau.
Ja, also deine Marktforschungsleute nehme ich. Ich habe nämlich aktuell nur 3. Sourcen natürlich ein bisschen auch was aus. Wie ich gesagt habe, wir haben verschiedene Sourcen, die wir anzapfen. Ich bin jetzt in der Gruppe, also ich arbeite quasi auf internationaler Ebene und mein Team, also ich habe tatsächlich das klassische Marketing-Team, Store Experience gehört da auch noch dazu, mit dem Digital-Content-Team verheiratet. Ich bin quasi für jeden Content zuständig, der kreiert wird und die zusammen sind wir jetzt so, ich würde mal sagen, um die 60 Leute. Aber ja, hier hat einer gefragt, ja, digital, Sichtbarkeit schwer, immer mehr Ressourcen, ja. Ich kann euch, also die größten Ressourcen, die ich brauche, sind Kreation und Content und Produktion. Also schnell zu produzieren, nicht nur einen TV-Spot mit einer Agentur, sondern eben diesen ganzen schnellen Content. Jetzt arbeiten wir natürlich auch mit Ländergesellschaften. Also wir haben in den Ländern einfach auch noch Leute sitzen. Wir arbeiten in der Matrixstruktur. Zum Beispiel, was digital betrifft, haben wir noch ein Digital. Also Vanessa bei uns ist ja für die ganze E-Com zuständig digital, also auch für Technologie und für all das. Das sind natürlich nochmal richtig viele Leute. Und ich habe einen Vorteil, wir haben natürlich ein Datenanalyse-Team, was alles auswertet, was wir brauchen. Das sitzt im E-Com-Team im Global. Aber das ist unsere Einigung gewesen, dass alles über einen Kanal läuft, egal was wir brauchen. Aber ich stimme zu, das Thema Content und dieses Thema Personalisierung, wo alles gerade hingeht, bedarf wirklich Ressourcen, um es in-house und schnell zu produzieren. Ja, da bin ich gerade dran, tatsächlich, um diese Content-Unit noch größer zu ziehen.
Ich glaube, wir arbeiten auch noch mit Talkwalker und lassen Kampagnen auswerten. Unser Ziel ist es ja meistens, also wenn wir auf Marke gehen, dass man über uns berichtet. Also wir können uns ja gar nicht so viel Media leisten, um die Sichtbarkeit uns zu kaufen, sondern unser Content muss so performen, dass die Leute drüber sprechen, es teilen und dass auch die Presse das aufgreift. Und deswegen ist Talkwalker für uns eben noch ein gutes Instrument, um dann letztlich zu messen, wie erfolgreich wir waren. Und darüber hinaus machen wir tatsächlich noch klassische Marktforschung, Marktforschung digital. Und natürlich auch, dass die Datenkolleginnen dann entsprechend die Kampagnenreportings machen, was wir auf den digitalen Kanälen auswerten können.
Wir haben es nach in-house gezogen. Das ist sicher auch ein Unterschied. Also wir docken tatsächlich auch die Mediaagentur an. Und weil wir wirklich gucken, wenn der TV-Spot im TV läuft, was macht das mit dem Traffic? Wo kommt der her? Ne? Also Second Screen, ist es über eine App, ist es über Desktop? Wir haben das nach in-house gezogen. Das ist natürlich auch gewachsen und das ist nicht zwingend. Ne? Also deswegen, klar, wir haben aber auch Reportings von Controlling und allem, was wir machen. Das muss halt immer zusammengeführt werden. Ne? Das stimmt. Und wir haben sicher mehr Daten, als wir manchmal auswerten können. Aber so deswegen, weil irgendeiner fragt, wie wir Kampagnen auswerten, klar ist es wenn ich eine Markenkampagne war, die Wahrnehmung. Und da machen wir auch Brand-Tracking über Marktforschung. Aber ansonsten gucke ich natürlich, was es mit dem Traffic gemacht hat, vergleiche das zu den Vorjahren. Und je nachdem, was ich bewerbe, hat die Marke sich gut abverkauft. Und wie ist die Einstellung dazu? Ne? Und Konvertierung bei Newslettern etc.
Wenn ich das so höre, bevor wir gleich zur nächsten Frage aus dem Publikum kommen, danke dafür, ist ja das Marketing unglaublich viel komplexer geworden mit den fragmentierten Kanälen, mit der Vielzahl an Kanälen. Und wenn man euch so zuhört, dann fragt man sich ja, wie behält man da überhaupt den Überblick über all diese verschiedenen Aufgaben, die ja dann doch zu einem einheitlichen und konsistenten Markenbild geformt werden müssen. Was glaubt ihr, muss man mehr Generalistin oder mehr Spezialistin sein heute? Oder kann man überhaupt noch Spezialistin sein in jeder der erforderlichen Aufgaben, die Markenführung nun mal so mit sich bringt? Wie macht ihr das, Christine?
Meinst du jetzt als Markenverantwortlicher oder? Ich glaube, da muss man eher Generalist sein. Also ich würde mir niemals anmaßen, dass ich da genauso informiert bin wie meine SpezialistInnen im Team des digitalen Vertriebs und im digitalen Marketing. Von daher ist es meine Aufgabe, da eben die Teams gut zusammenzuführen und letztlich dafür zu sorgen, dass wir alle an einem Ziel arbeiten. Also, weil de facto ist man ja auch als Marketingmensch inzwischen salesverantwortlich. Ne? Also letztlich durch die Messbarkeit und die Konvertierung ist man heute als Marketing-Mensch ja genauso salesverantwortlich wie der Kollege im Sales-Bereich. Ne? Also hat was performt oder hat es nicht performt? Und wie laufen die Verkäufe, die Downloads in den Apps entsprechend? Es wird ja immer auch gemeinsam auch gut angeschaut. Und deswegen ist es einfach, also für mich total wichtig, absolute Experten im Team zu haben, aber auch Generalisten. Also ich würde jetzt nicht nur Spezialisten rekrutieren, sondern eben auch gucken, dass man auch eine schöne Durchmischung in den Teams hat. Weil es hilft ja nichts, dass wirklich nur die wirklich absoluten Spezialisten auf ihrem Gebiet arbeiten, sondern man braucht ja auch in den Teams immer Leute, die auch gut das Ganze, große Ganze gut erfassen können und dann helfen, dass wir halt alle an einem Strang ziehen.
Kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, dieses wirklich Kontrollieren, das ist in der Vielfalt, die wir heute haben, nicht möglich. Ne? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, man muss eine gute Guidance haben. Man muss auf großen Kampagnen sicher, die führt man und die muss man dann durchsteuern. Aber ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun, ne? Viel mit Abgeben. Ne? Ich habe, als ich vor 4 Jahren angefangen bin, die Social-Kanäle aufgebaut und natürlich da ganz eng mit den Teams gearbeitet, was meine Vision ist und wo ich gern hin wollte. Also wir hatten 32.000 Follower auf Instagram, weil ich hätte gerne Millionen, haben wir dann auch geschafft. Aber eher die, und dann zu sagen, so, und wir testen ganz viel und irgendwann muss man aber loslassen. Also irgendwann habe ich meine Expertise mitgebracht und wir haben auch richtige Agenturen und People gefunden und dann muss man einfach loslassen. Also man kann ja jetzt nicht jeden Post kontrollieren. Ja, und das, ich glaube, das ist irgendwann wichtig, dass man da ist, wenn Fragen sind. Und klar, man muss sich die Leute angucken und sie auf die richtigen Jobs setzen. Ne? Also ich habe, als ich auch angefangen habe, hatte ich Marketing und E-Commerce in der Verantwortung in Deutschland. Und das waren schon Silos, ne? Also Marketing hat ihre Kampagne gemacht und weil die 3 Monate vorher fertig waren, sah die dann nach 3 Monaten im E-Com völlig anders aus. Und ich glaube, so einen Team-Approach aufzubauen, so ein Verständnis für und die richtige Struktur aufzusetzen. Ne? Wir haben Meeting-Strukturen aufgesetzt, wie so ein, lustig, weil du ja Journalistin bist, ein Redaktionsmeeting, wo wirklich drüber gesprochen wird, alle Verantwortlichen, was wird wann gemacht? Und haben wir alle, na, haben wir das jetzt alle durchgesteuert? Und diese Verantwortung muss man aber abgeben. Ne? Also die, so viel Vertrauen muss man haben und die Leute, wir haben eine Struktur aufgebaut, dass die Leute eben sich über Content abstimmen und über Redaktion, wann geht welche Kampagne raus. Und die Verantwortung, das funktioniert super gut. Und alle wissen dann Bescheid, okay, morgen, genau, am 8. März machen wir Women's Day und dann ist es auch in allen Kanälen. Und die Verantwortung liegt aber bei dem jeweiligen, der den Newsletter macht, den Shop betreibt. Ja, ich glaube, anders geht es nicht mehr heute, ne? Kann ja auch nicht jeden Performance-Post angucken. Aber klar, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, melde ich mich schon. Ich gebe es zu. Ich habe gestern ein Foto geschickt. Da habe ich was in unseren Paketen gesehen, habe ich gedacht, ja, na, das hätte ich gern anders. Aber klar, na, das mache ich auch mal. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Guidance richtig, die Vision, die man hat was die Fokusthemen sind vor allem. Na? Man kann nicht alles machen. Irgendwann hat ja auch gefragt, nein, man kann nicht alles machen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, da schließt sich gerade die Frage von der Claudia Mähler gut an, nämlich wie entscheidet ihr, ob und wie neue digitale Kanäle durch euch bespielt und betreut werden und arbeitet ihr mit Tests und Pilotierungen?
Auf jeden Fall. Also wir schon. Also ich habe ja von TikTok erzählt. Das ist jetzt, glaube ich, 1,25 Jahre her, dass mein Team kam. So, wir würden das gerne machen. 1,5 Jahre her, so rum. 1,25 habe ich dann erlaubt, den Account aufzumachen. Und davor habe ich gemeint, ja, woher wisst ihr denn, dass das laufen wird? Und unabhängig von der Agentur, die wir gefunden haben, die Content macht, haben wir ganz viel Tests gemacht im Hintergrund. Ne? Also auch mit Paid und hinten, ne? Um zu sehen, Mensch, das kommt aber ganz gut an. Und tatsächlich haben wir gesagt, wir machen 1 Jahr sogar den Test und wenn es nicht läuft, hören wir wieder auf. Das läuft ziemlich gut. Wie gesagt, nicht alles gefällt mir, aber es macht anscheinend vielen Freude. Und so ist es auch mit dem Thema Social Commerce, wo wir ganz viel zu Live-Shopping jetzt machen. Da testen wir auch super viel, auch Content Creator. Und dann am Ende sprechen die Daten, ne? Also wir sind sehr datengetrieben. Was funktioniert und das, was nicht funktioniert, das lassen wir auch. Also da muss man auch so ehrlich sein, egal wie viel Herzblut wir reingesteckt haben. Das Gleiche für Kampagnen, die Diskussion habe ich auch. Ne? Wenn eine Kampagne nicht von den Ländern übernommen wird, nicht funktioniert, muss man sich einfach eingestehen, das war gut, ne? War eine schöne Idee, aber der Kunde will es vielleicht gar nicht wissen. Also. Ja, und deswegen, also das A und O ist für mich immer testen, ne? Weil es kostet am Ende auch alles Geld, also diesen Content zu erstellen, wenn es die interne Ressource oder externe sind. Ne? Und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
Also was das Testen angeht, kann ich mich wirklich nur anschließen. Das ist bei uns auch so. Also wird auch rigoros Dinge ausprobiert. Und dann, wenn es nicht klappt, wird es auch wieder eingestellt. Da sind wir recht emotionslos, muss ich sagen.
Also, ihr provoziert ja gerne mal in eurer Kommunikation, was ja
das stimmt,
sehr mutig ist, wie ich finde. Also ich habe mir noch diesen essbare Ticket aus Hanf, den Film nochmal angeguckt, sehr beeindruckend. Das wird ja nicht jedem gefallen. Zahlt das eher auf eure Marke ein, also Provokation, oder schadet es ihr? Oder ist, weil ihr Berliner seid und Berlin ist sexy, sowieso seid ihr sozusagen frei zu tun, was ihr möchtet?
Nee, also wir sind als Berliner natürlich schon sehr frei. Ich glaube, freier auch als andere in Deutschland. Aber in dem speziellen Fall habe ich sogar das Kampagnenreporting schon gesehen und es hat sehr positiv auf die Marke eingezahlt. Also das ist also positiv im Sinne Humor. Ja, wir gucken uns immer die verschiedenen Facetten an und überlegen uns genau, wann wollen wir auf was entsprechend auf die Marke einzahlen. Ich meine, das letzte Jahr war ja aus Kommunikationssicht nicht ganz einfach und ich glaube nicht, dass wir im Lockdown jetzt was total Lustiges gemacht hätten, sondern da haben wir ja ganz bewusst einen sehr, sehr emotionalen Film mit allein gedreht und haben damit glaube ich, auch ganz gutes, also ganz gut in den Kern getroffen, dass die Leute gemerkt haben, hey, wir haben Herz und wir vermissen euch, weil es ja auch wirklich so war in der Zeit, ne? Und wir waren ja nicht allein. Es sind ja immer irgendwelche mit uns gefahren. Beim Hanfticket war es, also wir haben ja dann noch ein paar andere Sachen gemacht zum Thema Herzstillstand, also Organspende. Dann haben wir das Kulturticket gemacht, haben letztlich auf die Künstlerszene aufmerksam gemacht und wollten da auch unseren Beitrag leisten. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass wir ja auch diejenigen sein wollen, die die Fahrgäste dorthin bringen. Ja, also es muss schon auch irgendwo immer ein Purpose da sein, warum wir das machen. Aber dann war es so zum Jahresende, war es so wirklich an der Zeit, mal wieder was Humorvolles rauszuhauen. Und deswegen haben wir uns auch fürs Hanfticket entschieden. Und natürlich gibt es immer auch kritische Stimmen. Und es gab also intern als natürlich auch extern. Und das ist wie mit jeder also guten Kommunikation. Also oftmals, es braucht halt auch ein paar Kanten, um wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und natürlich haben wir auch immer in unseren Marktforschungen dann eben auch so ein geschmacklos Anteil, der drin sein muss, damit das Ganze polarisiert. Sonst wäre es halt einfach zu dauer. Wenn man dauerhaft nur weich und allen Gefallen macht, dann würden wir unseren Markenkern verlassen.
Ja, da sind wir ja tatsächlich auch nochmal bei der aktuellen Situation, die ja auch keinen Raum für Humor lässt, leider. Würdet ihr Marken da empfehlen, Stellung zu nehmen? Also jetzt in Bezug auf die Ukraine, würdet ihr das tun? Gibt es da schon Initiativen? Also wir wissen ja, dass es von großen Lebensmittelhändlern Initiativen gibt. Findet ihr das gut? Kann man das machen? Oder?
Also ich glaube, wir sind alle super betroffen. Ja, und ich glaube, wir alle und auch wir bei Douglas, wir tun intern dafür auch was. Also am meisten ist bei uns natürlich Polen betroffen, die auch sehr viele Mitarbeiter aus der Ukraine haben und die auch noch Familie haben, die wir sehr unterstützen. Aber ich finde, es ist nichts, was man an die Öffentlichkeit, ich sag mal so, hängen muss als Unternehmen. Ne? Also natürlich Unternehmen, die betroffen sind, die dort sind, das ist sicher eine andere Situation. Ja, oder Stellung zu benehmen, wie Schalke mit dem T-Shirt, also das ist schon, das musst du tun dann. Aber jetzt bei uns, wir haben natürlich unsere Mitarbeiter auch aufgerufen. Na, also es gibt ja von Verena Paus, da haben wir es auch kommuniziert, die ja sagt, dass also eine Liste, wo man sich eintragen kann, Menschen aufzunehmen, zu spenden und. Das finde ich richtig, aber ich glaube, es ist nichts, was wir als Unternehmen nutzen wollen. Na, also das finde ich auch falsch. Na, es gibt ja Beispiele letzte Woche, die sicher da gefailt haben und das zeigt es auch. Und ich finde, politisch sollte man das nicht tun.
Da würde ich mich anschließen, kommunizieren dann, wenn man wirklich hilft. Also wie jetzt zum Beispiel auch die Deutsche Bahn das gemacht hat, finde ich großartig. Ja. Und sagt, die Fahrgäste können so oder halt die Flüchtlinge können so transportiert werden.
Ja, auch Telekom, Vodafone, die kommunizieren, das ist jetzt alles irgendwie kostenlos, wer da telefoniert. Das finde ich auch, das ist aber der Zweck dahinter, ne? Zu sagen, wir wollen helfen oder wir spenden, ne? Da einmal die gespendet haben. Das finde ich okay, ja, aber wir sollten alle helfen, ehrlicherweise, ja. Und jeder auf seine Weise, also privat wie auch die Unternehmen. Und dem Bewusstsein, das man selber hat, soll ausreichen, finde ich.
Ja, okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, muss es Nutzen stiften.
Genau.
Keine Kommunikationsbotschaft sein.
Ja. Genau, und jetzt einfach Logo ändern, das finde ich, ja. Zu banal.
Ja, okay. Wir schlagen nochmal den Bogen zu den Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es hier darum, wie ihr den Erfolg von Social Commerce, von Live-Shopping bewertet. Ist das was, auf das ihr große Hoffnungen setzt, wo Umsätze winken?
Ja, also es ist einmal, also wir haben ja 180.000 Produkte im Online-Shop. Also natürlich einmal auch die Transparenz zu schaffen. Wir machen ja Live-Shopping für Themen, also keine Ahnung, Anti-Aging, Haare, nicht nur für Marken. Klar ist ein Indikator, wie viel man verkauft in der Sendung. Aber auch da sind natürlich, wenn man Rabatte gibt, ist man stärker, als wenn man keinen gibt. Aber am Ende ist es auch ein Medium, um zu kommunizieren und zu sagen, was wer hat und was sind Themen, also auch aus Problemthemen zu kommen, wo die Leute sich einwählen. Und deswegen schauen wir uns immer an, wie viele Leute sich einwählen. Und mittlerweile kann man die Live-Sendung auch wieder auch nochmal anschauen. Also am Anfang, als wir gestartet sind, konnte man sie wirklich nur live sehen. Jetzt kann man sie aufgezeichnet sehen. Also wir optimieren da auch immer dran. Und natürlich gucken wir uns an, was sind die stärkst genutzten Themen, um die auch voranzutreiben. Ne? Da sind wir wieder beim Testen und Lernen und Testgruppen bilden, um einfach in die Zukunft zu gucken, wo wollen wir denn hingehen und was funktioniert. Also was wirklich gut funktioniert, ist aus dem Store heraus. Also wo die Leute wirklich fragen können, zeig mir das Produkt und warum findest du das so gut? Und ich habe das und das Problem oder das Thema, was kannst du mir empfehlen? Also die persönliche Empfehlung, das funktioniert super. Und da testen wir uns natürlich auch ran in allen Rubriken, die wir so anbieten. Ja, und deswegen ist es nicht nur Zuschauer und Abverkauf, sondern eben auch, wie viel Interaktion du da drin hast.
Also wenn daraus ein Trend wird, das fängt mir an zu gefallen, dann würden wir auch mal einen Live-Shop im oder PVG machen.
Aus der Warenhaus. Gut, Douglas.
Ja. Sehr schön. Ihr seid ja beides, wenn man so will, Brückenbauerinnen. Also du, Christina, hast vereint sozusagen Vertrieb und Marketing. Das sind ja zwei Abteilungen, die sich zumindest in der Vergangenheit nicht immer gut verstanden haben. Und du, Caro, hast ja E-Commerce und Marketing unter deiner Verantwortung. Auch das wäre vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar gewesen, dass das aus einer Hand kommt. Musstet ihr größere Hürden überwinden, als ihr diese Disziplinen zusammengelegt habt? Christina?
Nee, also ich finde das großartig, dass ich diese Aufgabe habe und eben damit eben auch die Gelegenheit habe, die Teams gut zusammenzuführen. Also es gibt ja, wie gesagt, schon Unternehmen, also noch Unternehmen, bei denen ist das wirklich noch klar getrennt. Also gibt es ja sogar Vorstände für Marketing und Vorstand für Sales. Und das ist, also aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch lange in einem Großkonzern gearbeitet, ist das nicht ganz einfach, weil die Silos bestehen ja doch, ne? Und bei uns, gut, wir sind jetzt natürlich kleiner, aber ich achte darauf, dass wir mindestens zweimal die Woche auch zusammensitzen und da gehören, also sind ja noch ein paar mehr Abteilungen, die dazugehören, aber im Großen und Ganzen ist es Sales und Marketing, dass wir ein gemeinsames Verständnis aufbauen, dass wir gemeinsam Ziele definieren und vor allem eben auch miteinander verstehen, was wir mit der einen als auch mit der anderen Maßnahme wollen. Also das braucht es unbedingt, damit wir uns halt gegenseitig unterstützen. Und na klar, ist nicht immer hundertprozentiges Verständnis dabei, wenn wir marketingseitig mit irgendeiner wilden Idee wieder um die Ecke kommen. Und am Ende ist dann aber doch wieder, also gibt der Erfolg uns dann recht, dass es richtig war, ein Hanfticket zu machen, beispielsweise, ne? Wo natürlich auch am Anfang welche gesagt haben, sag mal, wie viel verkauft ihr denn davon? Ich meine, ne, es ist, am Ende haben wir Tickets verkauft für Fahrgäste, die die Karte gar nicht genutzt haben, einfach nur, weil sie sie haben wollten. Das muss einer mal nachmachen, ne? Also aus dem Sales, eine Idee im Sales-Bereich, dass man es kauft, ohne es zu nutzen und so. Und von daher können wir dann immer auch gut wieder miteinander über die Dinge lachen und, ja, und uns was Neues ausdenken.
Bin ich bei dir. Also ich habe ja Marketing und E-Com in Deutschland oder in DACH geleitet und ich finde auch, ne, dieses Teambilden ist wichtig und im E-Com war ich eben auch umsatzverantwortlich, was ich jetzt in der Gruppe nicht bin, also gesamtheitlich für die ganze Gruppe mit, aber nicht so spezifisch wie in Deutschland. Und ich finde so wichtig zu sehen für alle, wie die Performance ist. Ne? Das eine ist, was wir für die Marke machen, aber am Ende haben wir ja alle ein Interesse, irgendwie, dass wir den Vertrieb, also bei uns ist der Vertrieb getrennt, zumindest im Land, aber denen zu helfen. Ne? Und die haben auch einen anderen Fokus, als die Marketingkampagne zu besprechen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Teams, egal ob du Marketing oder im E-Com, in welchem Bereich du bist, verstehst, was das, was du gemacht hast, auch verursacht. Ne? Und ich mit meinem Team auch in der Gruppe immer Umsatzzahlen auch mal bespreche oder sage, in welchem Land haben wir gerade Probleme und was sind Dinge, die wir tun können, um zu helfen, in der Frequenz vielleicht auch noch im Store und dann auch zu sehen, bringt das überhaupt was, was wir da machen? Ne? Oder machen wir das jetzt irgendwie, weil wir es für richtig erhalten? Ne?
Manche Dinge lassen sich aber nicht messen.
Nee, das stimmt.
Ich finde das auch okay. Ne? Und wie stark zahlt jetzt was wirklich auf die Brand ein? Also es ist nicht alles immer in Conversion messbar. Das finde ich auch okay. Also
muss es auch nicht, ne? Du musst ja auch mal was nur für die Marke machen. Also ich finde das, was ihr macht, immer großartig, ja, aber es gibt halt auch Dinge, die einfach auf die Marke auch einzahlen. Ne? Also als wir damals die Marke neu gebrandet haben, war der einzige Fokus eben das neue Branding zu machen. Und da zahlst du natürlich auch nicht auf den Umsatz jetzt ein unbedingt.
Ja, aber wenn man sich das anschaut, du, Christine, hast 40 Leute im digitalen Vertrieb allein. Das ist ja hochtechnisch. Douglas ist sowieso eine außerordentlich data-driven Company, wie es so schön neudeutsch heißt. Inwieweit könnt ihr euch denn noch Bauchgefühl gestatten eigentlich in der Markenführung?
Also bei Brand Highlights kann man sich das schon noch gestatten. Also ich meine auch oftmals am Anfang, wenn man das ausprobiert, also wenn wir es nochmal trennen, eben nach Performance und Marke, dann muss man sich ja auch am Anfang erstmal wieder was, ne, was rantrauen und dann klar kann man es natürlich schneller messen und gucken, ob es funktioniert und dann optimieren. Das ist natürlich leichter, aber wenn man jetzt ein großes Markenhighlight schafft mit einem tollen Film oder einem klasse Plakat, ne? Also wir nutzen ja auch unfassbar viel Out of Home in Berlin, wenn man allein schon die ganzen Busse, die 4000 Busse, die durch Berlin fahren, als auch die ganzen Haltestellen und so, da ist, ja, da muss man das natürlich, muss man sich das trauen. Also ob man das dann halt auch wirklich macht. Da gehört schon auch Bauchgefühl dazu, ob es erfolgreich wird oder nicht.
Total. Also irgendwie, wir wollen ja alle unsere Marken auch weiterentwickeln, ne? Also es gibt ja immer ein 1.0, 2.0, 3.0. Und spätestens dann musst du ja auch für dich entscheiden, was du glaubst, was der nächste Schritt sein wird, ne? Wohin will ich die Marke entwickeln, ne? Also was auch immer, welche Ausrichtung gebe oder wie die visuelle Sprache in Zukunft sein soll, noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, spätestens dann kannst du nicht nur aus Daten kommen. Dann musst du auch ein Gefühl entwickeln. Klar, was, also wie viele wissen, wir haben unser Sortiment ja mit Apotheke erweitert. Auch das wird was in der Marke verändern. Ne? Es wird auch was in der Wahrnehmung verändern. Und da arbeite ich auch dran, was das heißt. Und da muss man auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Und natürlich auch in der Diskussion mit allen zu sagen, wo wollen wir denn hin? Ja, und spätestens dann baust du auf Kreativität und Bauchgefühl und denkst, das probiere ich jetzt mal aus und da müssen wir jetzt langlaufen.
Ja? Okay. Du bist ja seit 2018 bei Douglas. Und seitdem hat sich ja, okay, wir hatten Corona, das hat sich ja einen Effekt gegeben, aber seitdem hat sich der E-Commerce-Umsatz um, glaube ich, satte 74,8% erhöht. Das ist ein Wort. Wie hast du das gemacht? Also welche sind die Treiber für diesen sagenhaften E-Commerce-Erfolg, der sich ja auch ganz so hoch eingestellt hätte, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten?
Ich habe es natürlich nicht alleine gemacht, aber wir haben ja vor 4 Jahren, nicht nur Tina und Vanessa, also wir haben alle zusammen gestartet. Wir haben sehr stark an einem Strang gezogen. Ne? Ich glaube, das war einmal das Wichtige, dass wir alle die gleiche Vision hatten. Natürlich an der Marke gearbeitet haben. Wir haben das Logo umgestellt, wir haben die ganze CI umgestellt, wir haben die ganze Bildsprache umgestellt, dass sich ja dieses ein bisschen Verstaubte erstmal entstaubt hat oder gestartet hat zu entstauben. Wir haben unsere Kanäle gestärkt auf Social Media. Wir haben eben uns ausgerichtet, wo wollen wir stark sein. Wir haben uns sehr stark überlegt. Wir haben natürlich auch einen neuen Shop lanciert. Das gehört sich ja auch dazu. Wir haben viel Neues uns getraut. Aber du hast vorhin gesagt, wir sind sehr datengetrieben. Wir haben in Europa 50 Millionen Kundendaten. Also wir haben uns natürlich auch fokussiert zu gucken, was in den Daten funktioniert, was hat in den letzten Jahren nicht funktioniert und für was müssen wir uns auch verabschieden. Und das andere, was ich vorhin gesagt habe, die Teams neu zu strukturieren. Ne? Also tatsächlich, Content ist das, was wir gemerkt haben, was wir am meisten brauchen. Ne? Also neben Markenkampagnen und allem, was wir spielen, wir brauchen Struktur, wiederkehrende Struktur auch, auf die wir uns fokussieren. Und am Ende musst du den ganzen Content auch kreieren. Und dann muss es konsistent am besten 360 Grad sein. Und deswegen sage ich ja, also ich hatte wirklich, als ich kam, Marketing, E-Com, ich habe mich mal gefragt, ob die wissen, dass die beide auf derselben Etage sitzen. Und diese Silos aufzubrechen, zu sagen, egal wann die Kampagne kommt, ihr müsst irgendwie aus einer Hand arbeiten. Und du produzierst und am Ende ist es auch doppelt produziert. Mehr diesen Approach zu haben, überlegt doch das, was ihr beide braucht. Und einmal macht es der Linke und einmal macht es der Rechte. Dass ihr eher ein Team seid. Und ich denke, das hat sich dann auch im Digitalen gezeigt. Ne? Wir sind viel schneller, wir sind viel strukturierter. Wir segmentieren natürlich sehr viel. Also sprich, wir schicken nicht an jeden alles, sondern nach den Interessen. Das hat nochmal auch einen starken Push gegeben. Und dann kam auch Corona, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also das hat nochmal ganz, ganz viel beschleunigt, dieses Live-Shopping. Das hatten wir uns schon überlegt, aber das ging dann ratzfatz. Ja, und das sind halt so Themen, ne? Neues auszuprobieren, zu optimieren. Content ist es am Ende, ne? Also Produktbewertungen, die Beschreibungen, die Kunden sich, ne, schneller Inhalte finden. Das gehört einfach alles dazu. Ne? Und aber das muss man strukturieren und vor allem priorisieren. Da haben wir natürlich an einem Strang gezogen. Vanessa, die vor allem technologisch wirklich Gas gegeben hat, und wir, die natürlich auch alles bespielt haben und ausprobiert haben. Und wir haben auch alles in Deutschland zuerst getestet und dann auf die anderen Länder migriert.
Habt ihr da auch so Technologien wie künstliche Intelligenz oder sowas? Also so predictive
Buzzwörter, ja. Klar, auch das gibt es bei uns. Ne? Wir haben ja Reko-Maschinen im Hintergrund. Also nach was hat man gesurft, nach was hat man geguckt? Wir haben Lifecycle ins Leben gerufen. Also wenn jemand Mascara kauft, dann weiß ich ungefähr, wann er leer ist, um auch nochmal so zu schreiben, hm, bräuchte ich einen neuen Mascara. All das haben wir auch über die Jahre natürlich alles ins Leben gerufen. Ne? Und dazu gehört auch KI. Also da gibt es im Hintergrund schon technologisch sehr viel. Man muss gestehen, wir haben einen komplett neuen Shop lanciert. Eine neue Technologie, auch mit unserem Beauty-Programm zusammen, was wir quasi in ganz Europa jetzt ausrollen.
Das ist nämlich, also ich meine, die digitalen Kanäle haben natürlich extrem profitiert, ne? Also, oder sagen wir mal, der E-Commerce jetzt von der Krise. Und gut, wenn man es genutzt hat. Ne? Deutlich mehr Traffic, auch in den Apps. Unsere App-Verkäufe haben sich auch um 60% gesteigert, allein im letzten Jahr. Das ist natürlich ein Zeichen. Ich meine, ich habe ja auch mein Brötchen irgendwie beim Bäcker mit der Karte bezahlt inzwischen. Ja, also ich meine, da hat sich ja wirklich was extrem verändert jetzt in den letzten 2 Jahren. Und wichtig ist natürlich jetzt, das aufzugreifen. Und ich habe auch viele Beispiele gesehen, die haben immer noch keinen Shop. Also ja. Ne? Und man fragt sich dann halt so ein bisschen, krass, also wenn ich von mir selber ausgehe und ich bin interessiert an einer Marke und ich gehe auf die Website und sehe, da ist kein Shop, sondern irgendwie ein Storefinder, das ist für mich jetzt schon ein Upturner inzwischen. Also ne, da hat sich halt einfach auch bei den Menschen extrem viel verändert in den letzten 2 Jahren. Ne, und auch die, und damit natürlich eben auch die, die Anforderungen und Erwartungen seitens der Kundinnen und Kunden. Also wenn was nicht schnell performt, dann skipp ich oder geh raus oder such mir was anderes.
Und da brauchst du auch Tools für, ne, die KI nutzen. Einfach, das ist ja auch bei der Masse oft nicht möglich. Ne? Also gerade diese Empfehlungen und so, das muss ich auch weiterentwickeln. Ne? Also du musst ja den Kunden kennen.
Und deswegen ist halt total wichtig, dass man das eben auch für sich jetzt gut nutzt.
Und die Daten, ja. Also ich sage immer, also ne, die Daten sind unermesslich, die man hat. Und ich glaube, heute gibt es auch noch ein Roundtable zu. Die muss man auch zunutze machen. Ne? Also manchmal, wir haben so viel Daten, manchmal wünsche ich mir, dass wir noch mehr damit machen können. Ja, und wir machen schon ganz viel. Aber das ist sicher auch das, was uns in Zukunft bewegen wird. Ne? Wie verarbeite ich diese ganzen Daten und wie nutze ich die wieder, um einen Schritt weiterzugehen? Ne? Und nicht nur in personalisierten Newsletter. Also Personalisierung wird sicher ein Riesenpunkt, der aus den Datenpunkten kommt in Zukunft. Ne? Und auch da brauchst du eben auch diese ganzen Intelligenzen und Tools. Dann wird eben keiner mehr die gleiche Seite sehen, ja, so in der Vision.
Bedeutet das, dass, also ohne einen exzellenten digitalen Auftritt brauche ich im Prinzip auch analog keine exzellente Markenführung mehr zu versuchen, oder? Also wenn du sagst, wo es nur noch ein Storefinder geht, das ist ein Upturner, ich glaube, das geht uns ja allen so, das schadet also der Marke, wenn man nicht digital exzellent unterwegs ist, richtig?
Kommt auf die Marke an. Ne? Also ich muss mein Brötchen nicht online bestellen. Also ne, das ist so, da gibt es natürlich noch Unterschiede. Aber wenn man erwartet schon von, sagen wir mal, ja doch inzwischen schon von deutlich mehr Produkten, dass man sie jetzt eben in den 2 Jahren eben auch nach Hause geschickt bekommt. Und das eben in 2 Tagen und mit Retourschein und mit 3 Klicks und einer PayPal-Anbindung. Also das ist halt irgendwo so die Erwartungshaltung, die inzwischen so gewachsen ist, aber das muss nicht für jede Marke gelten.
Werden denn bei Douglas künftig noch die Stores, also der Stationärhandel, da sein und wird bei der BVG noch der Ticketschalter verfügbar sein, der mit den Menschen dahinter?
Na klar, auf jeden Fall. Also unsere Stores kennen wir gar nicht. Also ich glaube, das werden wir auch nie verlieren. Ne? Und das geht mir auch so. Und ich bestelle wirklich viel online auch. Aber diese Beratung und dieser persönliche Kontakt, ja, ich glaube, der Store der Zukunft wird sich verändern. Ja, also ganz klar. in noch mehr Servicegedanken, noch mehr diese Beratung, vielleicht auch Hautanalyse noch stärker und all diese Tools wirklich zu wissen, dass ich das richtige Produkt habe. Weil es geht mir auch so. Also wenn ich hatte jetzt einen Puder die ganze Zeit, den gibt es nicht mehr. Und dann habe ich versucht, online den richtigen zu finden und habe dann irgendwann auch immer den Einkauf gefragt. Ja, aber ich dachte, ich hätte eigentlich gerne den gleichen wieder. Und am Ende bin ich trotzdem zum Store gegangen, habe mich beraten lassen. Ne? Und dieses, ich sag mal, dieses Wiederkaufen, das ist immer einfach. Aber noch können wir keinen Duft über Handy riechen. Und dann wird es einfach schwer. Und diese, ich glaube, dass halt der Store mehr zum Erlebnis in Zukunft wird, noch viel stärker. Ja, also nicht nur nachhaltig, aber auch diese bisschen Erlebniswelt stärker wird. Also man sieht es ja jetzt schon, die einen bauen einen Kaffee rein, die anderen kooperieren mit irgendjemandem da drin. Ich glaube, das ist so die Zukunft, aber den Stores wird es auf jeden Fall weitergeben.
Und das Gleiche gilt für die BVG. Also wir sind ja auch Daseinsvorsorge und wir müssen und wollen unser Angebot für alle bereitstellen, auch diejenigen, die noch nicht mit dem Handy kaufen. Und von daher ist das für uns überhaupt keine Diskussion. Klar, es wird auch noch ganz lange Automaten geben, an denen eben das Ticket gekauft werden kann. Ist Bestandteil unserer Vertriebsstrategie, aber trotzdem wollen wir die digitalen Kanäle weiter ausbauen. Und dafür war die Pandemie, für viele Teile war es wirklich schwierig für uns. Aber im digitalen Bereich konnten wir dadurch wirklich gut wachsen und viel ausprobieren und haben eben auch noch einen echten guten Schritt gemacht jetzt. Also was auch die Akzeptanz angeht. Und können jetzt auch viel selbstbewusster für die digitalen Kanäle werben. Ne, also auch auch quasi ins Unternehmen rein hat das einen anderen Stellenwert bekommen als der analoge Vertrieb.
Und am Ende entscheidet der Kunde, wo er kauft, ne? Und wie. Ne, ob der jetzt jemand ist, der über App kauft oder jemand, der mobile kauft und auf die Seite geht oder im Store eben. Ne? Und es gibt noch ganz viele Menschen und ich glaube, viele Menschen vermissen es auch. Also dieses Shoppen gehen, ein Erlebnis haben, in die Stadt zu gehen am Samstag. Also ich glaube, wenn das irgendwann wir wirklich Corona geschafft haben, dass da auch viel zurückkommt. Ne? Und aber am Ende entscheidet jeder für sich und das müssen wir halt einfach alle bedienen. Ne? Also sag mal, wenn ich denjenigen nicht in der App abhole, dann macht es jemand anderes, wenn er in der App kaufen möchte oder mobile. Ne? Wenn ich es nicht bin, ist es morgen jemand anders. Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch so.
Ja, das geht sehr schnell. Ich hoffe nur, dass die Automaten übrigens in Berlin einfacher zu bedienen sind als die in Hamburg. Also ich freue mich wahnsinnig über die HVV-App, weil der Automat mich auch nach 20 Jahren in Hamburg immer noch vor intellektuelle Herausforderungen stellt.
Ja, meistens ist das ja dann auch noch kombiniert mit einem sehr komplexen Tarifsystem und
so sieht's
das zu verstehen ist nicht ganz einfach. Also da, ja, das kann ich gut verstehen.
Haben es eigentlich, also wenn man sich die wertvollsten Marken der Welt anguckt, das sind ja Apple, Amazon, Facebook, das sind alles Unternehmen, die ein digitales Geschäftsmodell haben, die heute zu den wertvollsten zählen. Haben die es einfacher? Haben die irgendwas verstanden, was all die, die aus der analogen Welt kommen, die vielleicht ein bisschen älter sind, noch nicht verstanden haben?
Das heißt, gut, sie sind halt auch digital gestartet. Ne? Die sind in einem Zeitalter gestartet, als das Internet ins Leben gerufen worden ist. Die haben einfach ein anderes Segment bedient, ne? Genau wie eBay und so. Ja, ich weiß nicht, ob die sich wirklich von Anfang an überlegt haben, ich werde ganz anders als analog, sondern es ist ein neues Gebiet und ich bin schnell und bin da. Ich glaube eher, dass die Analogen, es gibt halt viele, die nicht mit Corona gerechnet haben, hat ja auch keiner von uns, die eben sich sehr fokussiert haben auf das Analoge und jetzt doch einiges nachholen müssen, schneller als wahrscheinlich vielen lieb ist. Ja, so. Ich glaube, da hängt eher die Problematik nicht andersrum. Ne? Also ein Amazon wird jetzt nicht lokal werden oder analog werden, auch wenn ein paar wie Zalando natürlich auch so Shops aufmachen, aber teilweise auch für Autorisierung. Glaube ich, dass die ursprünglich mal anders gestartet sind. Also für heute sage ich das sicher. Ne? So, dass die anderen Fokus hatten. Aber am Ende sind sie ja mit der Welle und diesem Start gestartet und haben davon jahrelang und Jahrzehnte profitiert. Ne?
Aber gerade in Sachen Kundenerlebnis, finde ich, kann man viel von ihnen lernen. Ne? Das heißt ja nicht, dass jede Marke, also die BVG muss jetzt nicht irgendwie das Öffi-Amazon werden. Oder also ne, das ist ja, das ist gar nicht das Ziel. Aber was die Experience angeht, da kann man sich schon echt viel von ihnen abgucken. Also Da sind sie schon
wirklich gucken uns die Augen an, klar. Ja.
Genau, und können da einfach schön zeigen, wohin auch die Reise hingeht. Wir tauschen uns ja, also sozusagen, große Brands tauschen sich ja auch viel eben auch mit Meta und Google etc. aus, um letztlich von denen auch zu lernen. Ja klar, wollen die auch was verkaufen, ne? Aber es ist, da kann man schon sich einiges abgucken.
Ja, ich sehe gerade, hier sind noch zwei Fragen reingekommen und wir haben nur noch 5 Minuten. Die eine lautet, machen sich Einschränkungen im Tracking wegen der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, oder gesteigerte Awareness in Sachen Datenschutz beim Nutzer bei Ihnen bemerkbar? Wenn ja, wie? Machen sich Einschränkungen im Tracking bemerkbar?
Ja, auf jeden Fall. Also, klares Ja. Und wir wollen natürlich immer 100% DSGVO-konform sein. Und manche Sachen gehen da einfach nicht mehr so. Also, müssen wir jetzt neue Wege finden. Von daher mit einem klaren Ja. Und ich gucke nochmal gerade.
Wir halten uns auch an alle Regeln. Also ganz konform. Deswegen sage ich ja, wir haben dieses Loyalty-Programm, also Beauty-Card-Programm. Das ist natürlich der Vorteil, dass wir das schon so lange haben und natürlich auch viele Zustimmungen haben dort. Ne? Also das ist natürlich ein anderes Tracking für die eigenen Kunden als, sagen wir, nicht bekannte Kunden. Aber da gibt es auch keinen so Grauwert. Ne? Also da sage ich auch ganz klar, da kann ich ein Lied von singen, wenn man nicht konform ist, was dann passiert. Ne? Also, na, also wir haben auch so Blacklist, wo Leute sich auslisten lassen. Also ist ja auch richtig. Und wenn die dann mal einen Tag nicht funktioniert und man versehentlich an die Newsletter schickt. Ja, ja, passiert alles bei Daten. Und bei, ja, und wenn man Umstellung hat in Systemen, kann alles mal passieren. Aber ich sag mal, das ganze Thema Daten ist wirklich ein sensitives Thema. Ne? Und das muss man auch sehr, sehr ernst nehmen. Ne? Also gerade dieses Abmelden, Anmelden-Thema.
Ja, die Zielgruppen sind ja auch sensibler geworden. Ne? In Deutschland gab es schon immer eine hohe Datensensibilität, aber ich glaube, das ist nochmal auch deutlich gestiegen. Es tut mir leid, die letzte Frage, Marke, aus dem Publikum haben wir leider keine Zeit mehr, weil ich würde wenigstens noch kurz die Frage stellen wollen, was würdet ihr Leuten, Marketingverantwortlichen raten, die jetzt ihre digitale Markenführung neu aufgleisen wollen? Wo muss man da eigentlich anfangen? Welches ist der erste Hebel, der erste Schritt zu einer exzellenten digitalen Markenführung?
Christina. Also, ich finde, als allererstes ist erstmal extrem wichtig, sich auf Ziele zu committen und dann die entsprechenden Zielgruppen zu überprüfen. Das ist immer einfach der erste Schritt und das eben dann auch abteilungsübergreifend. Ne, das ist das, was wir vorhin mal gesprochen haben, extrem wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Und dann würde ich gut überlegen, welche Kanäle ich bediene und dann auch kanalspezifisch produzieren. Das ist auch extrem wichtig, dass es auch eben authentisch in dem Kanal dann rüberkommt. Und man muss sich natürlich dann auch immer fragen und immer wieder rückkoppeln, passt das, was ich produziere, kanalspezifisch, dann wieder zur eigenen Marke? Also muss ich mit meiner Marke auch wirklich in alle Kanäle oder, ne, also das muss man sich eben wirklich gut überlegen. Und vielleicht hilft das auch, erstmal mit einem Kanal oder zwei Kanälen anzufangen und dann zu testen. Also mein Credo ist da ja wirklich, man muss nicht alles gleich auf einmal machen, sondern man muss sich langsam rantasten und dann eben auch diese, sagen wir mal, Regeln befolgen. Und dann kann man ja eben digital auch schön sehen, ob es funktioniert oder nicht.
Caro, ganz kurz.
Wir haben 100% kann ich es unterschreiben. Also ich würde jedem raten, wirklich aus dem Kunden herauszuschauen. Ne? Wer sind meine Kunden und welche Kunden möchte ich erreichen und wo befinden sich die Kunden? Ne? Also welche Kanäle nutzen in dem Fall auch die Kunden und die zu bespielen. Und weniger ist da auch mehr. Also nicht weniger bespielen, sondern wenn Christina sagt, such dir die Kanäle erstmal auf denen die Kunden sind und teste dich da und probier es aus. Ne? Also klar, ein Online-Shop ist natürlich das Credo, und den zu bewerben. Aber es kostet auch viel Ressource, ne? Also Newsletter aufzusetzen und den nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Deswegen sage ich auch, ich will gucken, was ist das größte Interesse der Kunden und wie wollen die Kunden erreicht werden? Ne? Also ne, das wäre das, was ich mitgebe, und daraufhin meine Ziele zu definieren.
Meine Damen und Herren, eine komplexe Sache. Ich glaube, wir werden noch viel zum Thema digitale Markenführung zu diskutieren haben. Ich habe übrigens gelernt, es ist Teamarbeit gekoppelt mit Guidance, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat viel Spaß gemacht, war sehr lehrreich. Ich danke Caroline Schmidt, CMO von Douglas, und Christine Wollburg, Head of Sales and Marketing von der OVG, für die Expertise, die ihr mir zur Verfügung gestellt hat. Mille grazie.
Schönen Dank. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Vera Hermes, die Journalistin, gemeinsam mit Christine Wollburg, Head of Sales and Marketing bei der BVG, und Caroline Schmidt, CMO von Douglas. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.